Schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Ja, heute besonders casual, denn wir haben ja Brückentag. Und ich beginne auch gleich mit einem Geständnis. So habe ich doch tatsächlich um ein Haar vergessen, Ihnen einen Podcast aufzunehmen, weil ich irgendwie durch diesen Feiertag am Donnerstag der Meinung war, ja, es ist ja Sonntag. Und die ganze Zeit dachte, morgen ist Montag. Und irgendwann, am späten Nachmittag, fiel mir plötzlich auf, nein, morgen ist Freitag, Podcast-Tag. Ja, Podcast ist das Einzige, was eigentlich nie so in meiner Erinnerungsliste oder To-Do-Liste steht, weil ich es eigentlich weiß. Ja, und immer so, ja, ich fange eigentlich nach dem Podcast, ist vor dem Podcast, wie man so schön sagt, schon wieder an, so mir zu überlegen, ob mir irgendein Thema einfällt, ob mir irgendwas auffällt, was ich vielleicht im nächsten Podcast verwenden könnte. Habe ich die Woche auch gemacht, aber irgendwie ging es dann so ein bisschen unter. Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe ja auch den taben Tag der Arbeit sozusagen gearbeitet, ganz normal. Habe aber gemerkt, dass ich da so bis auf wenige Ausnahmen, ja gut, Ausnahmen zum Beispiel mein Team, die auch fleißig waren. Aber ansonsten habe ich gemerkt, dass die meisten Leute den Tag der Arbeit dann doch als Feiertag genutzt haben, das relativ ruhig ist und wahrscheinlich an diesem Freitag genauso ist. Und ja, was bietet sich mehr an, als wie das letzte Mal nochmal so ein bisschen Storytelling zu machen? Die Rückmeldungen waren übrigens auf den letzten Podcast grandios. Also mehrere Themen, so ein bisschen dies, das. So nach dem Motto, für jeden war ein bisschen was dabei. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Mir fiel so eine, wie soll ich sagen, mir fiel nicht eine Geschichte ein. Ich denke oft noch an ein ganz bestimmtes Haus von mir, das ich vor 25, 26, 27 Jahren gekauft habe. Und ja, ich weiß jetzt wieder, wie ich drauf gekommen bin. Ich hatte die Tage einen Kundentermin und es war ein junger Mann, der vom Ausland hier nach München kam, um hier einen Top-Job anzutreten. Und der hat dann so irgendwie gesagt, ja, und sie schreiben ja auch immer am Sonntag E-Mails und das war total super und die Abwicklung und alles so unkompliziert und zügig. Und dann sage ich so, ja, Samstag, Sonntag, ich arbeite eigentlich, bin so dieser 24-7-Arbeitstyp. Und da hat er mich so nach einer Weile, wir waren so im Gespräch, und dann hat er mich so angeschaut und sagte, wie kompensieren Sie denn die viele Arbeit? Und dann habe ich so gelächelt und gesagt, das ist ganz lustig. Ich hatte zufällig letzte Woche in einem Podcast genau dieses Thema eigentlich, dieses, ja, entweder so diese Methode immer mal runterfahren, Pause machen oder einfach so den Zug am Laufen halten, Sie erinnern sich. Und das fand er dann hochinteressant und dann fiel mir so im Nachhinein was ein, was ich ihm eigentlich auch noch hätte sagen können, nämlich so das zu tun, das andersrum, zu lieben, was man tut. Ich hatte auch schon öfter mal gesagt, man kann nicht alles lieben bei dem, was man tut. Ja, es gibt in jedem Job immer mit Sicherheit irgendwas, was man nicht gerne tut. Das ist bei mir genauso. Ich habe auch so Sachen, die mache ich einfach nicht gerne und die schiebe ich dann auch so ein bisschen hin und her und dann nehme ich 3 Anläufe und bin dann froh, wenn es irgendwann erledigt ist. Aber so der Großteil und in meinem Business Immobilien ist einfach diese unglaubliche Liebe zu Immobilien. Und viele Leute fragen mir so, ja, und was heißt Liebe zu Immobilien? Dir gefallen halt Häuser oder was? Wie muss man das genau verstehen? Und das ist eigentlich was ich ihm auch hätte sagen können. Finde an dem, was du tust, das, was du liebst, und dann machst du es automatisch gerne und du machst es automatisch stressfreier und du machst es automatisch besonders gut. Und da musste ich heute nochmal so dran denken, an das Gespräch mit ihm. Und so bin ich dann auf diese Assoziation gekommen, wo ich wieder an dieses Haus denken musste. Es war, ich weiß es nicht mehr genau, ich denke 97, 98, also 1997, 1998, vielleicht auch schon 96, ich weiß es nicht mehr so genau. Da habe ich begonnen, in Italien Immobilien zu verkaufen. Ich hatte ja so meine Firma, ja, Anfang der 90er Jahre gegründet. Und das war damals ein unheimlich geiler Markt. Ich hatte da guten Freund, einen Geschäftspartner, der hatte eine Frau und die haben sich zusammen ein Haus in Italien gekauft und die haben das restauriert. Und da bin ich irgendwann mal hingefahren und ich dachte, ich kriege einen Vogel. Ich bin einer Wegbeschreibung gefolgt, die einfach nur abenteuerlich war. Damals gab es noch keinen, ja, Navis gab es vielleicht schon, aber es gab noch keinen hier. Ich schicke dir mal einen GPS-Punkt und dann kannst du mich finden. So was gab es denn nicht. Ich hatte so eine handgeschriebene, weiß ich nicht, 40-Punkte-Wegbeschreibung, die von der Autobahn dann immer detaillierter wurde. Und dann war ich in irgendeinem vierten oder fünften Dorf in irgendwelchen Hügeln, eine Dreiviertelstunde vom Meer entfernt. Traumschön. Aber ich war damals so der Typ, für mich kommt nur ein Haus am Strand in Frage, wenn ich mal irgendwo ein Haus im Ausland habe. Und dann war ich da eben im dritten und vierten Dorf, das waren immer so Serpentinen, mal so ewig hochgefahren, dann hat man so ein Minidorf erreicht, da gab es klassisch eine kleine Bar, wo man Kaffee trinken konnte, eine Kirche, einen Dorfplatz, die Piazza, ein paar Häuser und dann wieder nichts. Dann fuhr man wieder runter, dann fuhr man wieder auf den nächsten Hügel. Und da musste man irgendwann abbiegen und nochmal abbiegen und irgendwann war ich auf einem Kiesweg. Ich wusste das damals noch gar nicht. Ich dachte mir, was ist denn das hier für ein Blödsinn? Wieso haben denn die hier Kiesstraßen? Ich habe das dann später gelernt. Das sind diese sogenannten Strade Bianche, nennt man die, also die weißen Straßen. Die haben den Sinn, neben den eigentlichen Teerstraßen in diesen wirklich abgelegenen Hügeln und im Hinterland eben von Italien. Die sind unempfindlich gegen Traktoren, weil Teer weicht im Sommer, wenn diese Hitze in Italien ist, so auf, wenn da ein Traktor drüber fährt, ist die Straße kaputt. Und diese Kiesstraßen, die halten das eben aus. Und dann fuhr ich irgendwann an einem Haus vorbei und dann kam irgendwo so eine, ich glaube, so eine Madonnenstatue und da hieß es dann links abbiegen und da stand dann so in Klammern, nicht wundern. Da ging dann wirklich senkrecht ins Gebüsch. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie so bei so einer Camel Trophy im Dschungel. Wirklich fast senkrecht runter. Also man hat so gar nicht runtergesehen. Man ist so über die Kuppe gefahren und dann ging es echt senkrecht runter. Und es war einfach nur so ein grüner Tunnel. Und da fuhr man und fuhr man, ich glaube, über einen Kilometer. Und dann kam irgendwann, öffnete sich plötzlich dieses Grün. Und man sah so einen Kiesparkplatz und von dem aus musste man dann nochmal 3 Minuten laufen und dann hatte man ihr Haus erreicht. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck, willst du mich verarschen? Welcher Idiot kauft sich denn ein Haus in dieser Einöde? Ja, ich fand das absolut schlimm. Ich fand das so lange schlimm, bis ich in dem Haus war und das gesehen habe. Das war ein altes Landhaus, also wirklich alt, hunderte von Jahren alt. Und die haben das komplett restauriert. Diese alten Holzbalkendecken, die Natursteinmauern. Sie kennen diese Häuser so Toskana-Style. Das war nicht in der Toskana, muss ich gleich dazu sagen. Ich werde dafür immer ein bisschen schief angeschaut. Ich bin kein großer Toskana-Fan. Toskana ist schön, wenn Sie sie lieben, alles gut, aber ich bin nicht der größte Fan. Aber Sie kennen diese Häuser, das ist so dieses, ja, wenn man jemand sagt, altes Landhaus, Naturstein, Italien, dann kommt immer, ah ja, Toskana, gell? Ja. Fast richtig. Aber dann bin ich da durch dieses Haus gelaufen. Ich dachte mir, boah, 300 Quadratmeter Wohnfläche. Ein Riesengrundstück. Und diese alten Materialien, das war so schön, diese alten Böden, diese Terrakottaböden. Diese Geschichte von dem Haus, ich habe richtig Gänsehaut. Ich kriege heute noch Gänsehaut. Ich kriege in vielen Immobilien Gänsehaut, wenn ich so diese Schwingungen spüre. Und das war so ein. Ja, das war für mich so ein Game Changer, wo ich mir dachte, das ist schon ganz geil. Da hatte die noch einen Pool und die hatte irgendwie so 40 Minuten ans Meer und ich sagte, ja, mei, wir fahren halt so ab und zu mal ans Meer. Aber es ist auch ganz schön so ein Haus mit Pool und hat man seine Ruhe und die kleinen Dörfer hier, da gibt es schöne Restaurants so auf dem Land. Und das fand ich faszinierend. Und dann kamen wir damals auf die Idee, wo ich gesagt habe, ja, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gekauft? Wie habt ihr das restauriert? Und ja, das war alles ganz schwierig. Und gibt ja hier vor Ort niemand, der einem da weiterhilft? Ja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann eine Firma gegründet, um solche alten Häuser zu restaurieren. Und Deutschen, ja, fast, ich würde sagen, die meisten Kunden waren uns Deutsch, waren noch viele Holländer, Engländer, gehen auch gerne darunter. so dieses Komplettpaket zu bieten, diesen Rundum-Service. Ja, du sprichst mit uns in Deutschland, wir erklären dir alles, wir wickeln alles für dich ab, wir leiten die komplette Restaurierung, wir begleiten dich durch die Bauphasen, wir haften für alles, du brauchst dir keinen Stress machen von wegen, oh mein Gott, ich sitze hier, was weiß ich, in Hamburg und da unten in Italien ist irgendein Handwerker, der gerade vielleicht wieder nichts macht. Und das kam unheimlich gut an. Und ich muss zugeben, das war am Anfang für mich einfach so dieses typische, ja, Business. Da kann man Geld machen, also machen wir es. Und dann, ich eines Tages, als wir da so ein bisschen noch die Gegend vor unsere Häuser angeschaut haben, kamen wir in so einem Haus vorbei und da sagt hier meine Geschäftspartnerin zu mir, ja, das Haus da, das ist halt schon wirklich echt kaputt. Aber ich glaube, das ist schon ganz schön da vom Blick. Lass uns mal schauen. Und dann haben wir da angehalten. Das Haus war komplett eingewachsen. Man hat von dem Haus fast nichts gesehen, außer irgendwo so viele Steine, die schon irgendwo aus den Mauern gefallen waren. Und da sind wir so um das Haus rumgelaufen. Es war auch offen. Wir sind da rein. Man kommt da nicht weit. Das drin war alles Geröll. Runtergefallene, runtergebrochene Dachbalken. Eingestürztes Dach. Das alles. Es war ein Chaos. Kaputt bis zum geht nicht mehr. Man hat wirklich nicht weiter als 4-5 Meter da reingehen können. Und dann gehe ich um die Ecke rum und stehe so auf einem Plateau und schaue und denke mir, boah, da ging es einen Wiesenhang runter und auf der nächsten Seite wieder hoch und in der Ferne hat man die Berge gesehen, also den Apennin. Ein Traumblick und ich habe mir nur gedacht, boah, das ist ein schöner Platz. Und dann habe ich mir so versucht, um das Haus rumzulaufen, war völlig unmöglich. Man konnte einfach nicht rumlaufen, man konnte gar nicht erahnen, wie das eigentlich ist. Aber meine Geschäftspartnerin hat mir gesagt, das Haus, das ist super günstig, ist richtig, richtig, kostet fast gar nichts. Das ist auch so viel Arbeit, das wird sich eh keiner antun, das zu restaurieren. Ja, und dann habe ich kurzerhand dieses Haus gekauft. Und das hatte ich dann, ich glaube, 1,5 Jahre und da fand ich das einfach geil. Ich habe ein Haus in Italien, Klammer auf, ja, es ist eine Vollruine, da kann man gar nichts mitmachen, aber es gehört mir. Ein Haus in Italien und ich hatte dazu ein Grundstück von 22.000 Quadratmetern. Da sind über 2 Hektar, 1 Hektar davon war ein Weinberg. Und nach 1,5 Jahren war dann irgendwas, wo es hieß, ich müsste da meine Planungsgenehmigung einreichen, weil es werden sich bald irgendwelche Gesetze ändern und dann wird es schwierig. Also habe ich da, wir hatten ja eh dann mittlerweile in unserer Firma einen Architekten vor Ort, habe ich das Haus, habe ich gesagt, okay, gut, dann müssen wir eine Planung machen. Hat der Architekt gesagt, ja, da müssen wir ein bisschen freiräumen, weil man sieht ja gar nichts. Dann kamen die da wirklich mit schwerstem Gerät und haben dieses Haus aus seiner grünen Ummantelung rausgeschält. Ja, das war so mit so Ranken und Büschen und Bäumen, das war eingewachsen bis zum geht nicht mehr. Und ich hatte schon einen Grundriss gesehen, so vom Katasteramt, aber da konnte man eigentlich auch nicht viel draus sehen. Ja, ist halt ein Haus, aber wie das aufgeteilt ist, was man draus machen kann, hat man nicht sehen können. Man wusste nicht mal, wie groß es eigentlich wirklich ist, wie weit es hinten Richtung Hang da noch geht, weil das alles so eingewachsen war, man konnte da nicht hinlaufen. Also haben die das hier nach und nach freigelegt. Und ich bin da hingefahren, als die fast fertig waren. Und dann konnte ich plötzlich um dieses Haus laufen. Und ich konnte in dieses Haus reingehen und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Das war gar kein normales Haus, also nicht kein Längsbau. Das war im Prinzip, wie soll ich die Form beschreiben? Das hatte einen Innenhof Richtung Hang. Also es war praktisch ein Längsbau und der hatte links und rechts nochmal angesetzt, wenn man sich vorstellt, wie ein E und nur der Mittelstrich fehlt, der ist im Prinzip der Innenhof. Und dann haben die da innen Schutt rausgeräumt und dann konnte man in dieses Haus mal reingehen. Dann habe ich erst mal gesehen, was man da für eine Zimmeraufteilung hat. Weiß nicht, die Wohnfläche, keine Ahnung. War gar nicht so wild für dortige Verhältnisse, 220, 240 Quadratmeter. Aber eine Traumaufteilung. Und ein Zimmer noch, das so halb in den Hang reingebaut war, von dem man gar nicht wusste, das ist nochmal super, man konnte da unglaublich viel draus machen. Und da stand ich nur da und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Da hast du gedacht, das ist hier so 0815 Kästchen und dann ist das so ein Kleinod, wo man so wundervoll herrichten kann. Und das Haus war auch ungefähr 300 Jahre alt. Die Restaurierung hat, ich weiß nicht mehr, ich glaube 3 Jahre gedauert. Ich habe alle Materialien wiederverwendet, das haben wir eh so gemacht. Wir haben die Holzbalken, soweit es ging, hat man die wieder aufbereitet. Man hat ein Dach isoliert, aber man hat dann wieder die ganzen alten Dachschindeln draufgelegt. Man hat die Natursteinwände gelassen, wobei das Haus war so durch ein Erdbeben auch mal leicht zerstört. Das hatte so Risse, die musste man teilweise, die konnte man mit Naturstein nicht mehr retten. Da musste man dann Ziegelmauerwerk zwischen rein machen, aber man hat es dann auch so, man kaschiert es dann so ein bisschen, dann ist halt mal ein Teil verputzt und dann kommt wieder der Naturstein. Aber warum ich das erzähle, ich habe damals erst so richtig verstanden, worum es in meinem Job eigentlich geht. Weil ich war da, wie lange, 6, 7 Jahre im Geschäft. Das ist eigentlich lang, aber es ist auf der anderen Seite auch nicht lang. Das ist noch keine jahrzehntelange Erfahrung. Also man weiß da schon viel und man kann da viel wissen und man ist da auch gut. Aber das war für mich so ein absoluter Wendepunkt, wie ich Immobilien ab da gesehen habe. Weil ich habe bei diesem Haus mir gedacht, boah, wenn ich das gewusst hätte, was das Haus eigentlich bietet, hätte ich ja das Doppelte dafür bezahlt. Ergo, wenn ich gewusst hätte, was dieses Haus bietet, hätte ich das zu dem Preis gekauft und hätte es fürs Doppelte gleich weiterverkauft, ohne eine Restaurierung zu machen. Und so hat sich unser Geschäftsmodell damals komplett gewandelt. Wir sind nämlich dann hergegangen und haben gesagt, okay, lass uns mal diese ganzen Ruinen hier aufkaufen, bevor sie andere aufkaufen, und dann lass uns da mal schauen, was kann man denn daraus machen. Ich habe damals gelernt, dass es möglich ist, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. In etwas zu sehen, was andere nicht sehen. Das ist die Besonderheit, die einem in jedem Job, egal was es ist, besser macht als andere. Also es gilt ja nicht nur für Immobilien, aber für mich war das so eine Initialzündung. Ich mir dachte, wow, darauf kommt es also an. Das habe ich damals gelernt. Und darauf habe ich ab da extremst geachtet. Und es ist heute, nach über 30 Jahren, immer noch das, was viele Leute immer wieder wundert, wenn ich in irgendeiner Immobilie irgendetwas sehe, wo ich sage, so, machen wir das draus. Nutzen wir es komplett anders. Bei Gewerbeobjekten zum Beispiel, das war irre, was ich in München in der Projektierung mit Gewerbeimmobilien gemacht habe, wo ich Ideen plötzlich hatte und mir gedacht habe, ja, aber wenn man das so und so macht, dann ist das Ding ja einfach viel mehr wert. Und das hat mich wirklich so extrem nach vorne gepusht. Und das ist so das, was ich auch heute sage, so diese Liebe zu Immobilien ist bei mir das, dass ich in Immobilien immer was Besonderes sehe und immer sofort überlege, was kann man daraus machen, um es optimal zu haben. Damit meine ich jetzt nicht die Luxussanierung. Also ich meine, ich rede da von Dingen wie, kann ich den Grundriss ändern? Ist der Grundriss gut? Kann ich den anders machen? Oder wenn ich ein Baurecht irgendwo auf einem Grundstück habe, kann ich das ändern? Kann ich das optimieren? Das sind so diese Dinge, so diese Sachen zu sehen und damit natürlich immer wieder Kunden zu gewinnen, die sagen, ich weiß nicht, mach du mal, was würdest du draus machen? Und das ist so dieses, wie würde ich es nutzen, was kann man draus machen, was sehe ich darin? Und ich entdecke damit natürlich zusätzlich auch noch etwas anderes. Ich entdecke damit auch neue Zielgruppen, weil ich plötzlich sagen kann, das passt ja auch für die und die Zielgruppe. Ja, und nicht nur, wie man dachte, für den. Und das ist was sich wieder auf alles ummünzen lässt. Auf Dinge zu achten und irgendwo zu sehen, was kann ich da anders machen als andere, was sehe ich da? Und das funktioniert in jedem Job, das funktioniert auch im normalen Leben, auf Dinge zu achten, ob in Lebenssituationen, ob bei anderen Menschen, ob im Umgang miteinander, immer dieses dahinter schauen und nicht einfach denken, ja, ist halt ein Haus, so wie ich damals, unbedarft, jung. Und eben noch nicht so erfahren, gedacht, es ist halt ein Haus. Nein, es ist immer mehr. Es darf nie Handelsware sein. Das, was Sie beruflich machen, darf nie eine Handelsware sein. Und das gilt auch für Kleinigkeiten. Machen Sie nie den Fehler, wenn Sie heute in einem Angestelltenverhältnis sind, dass Sie sagen, das ist eine Handelsware, der Job ist eine Handelsware, weil ich handle da im Prinzip Geld rein und Zeit rein und kriege Geld raus. Das zermürbt jeden in jeder Situation. Sondern immer das zu schauen, was ist dahinter? Ja, dieses genau hinschauen, dieses Beobachten. Und wer das beherrscht oder beherzigt, der wird immer noch mehr Chancen haben, weil wir haben einen Gegenspieler zu diesem System. Ich schaue mal dahinter an, das sind die Smartphones. Diese ganzen Menschen, die den ganzen Tag nur noch an ihren Handys rumscrollen und nur noch da drauf schauen, die haben eine Sichtweite, die reicht genau 20 cm, nämlich von den Augen bis zum Display. Das ist die Welt, in der sich die bewegen. Das ist einerseits traurig, andererseits für alle, die das nicht den ganzen Tag machen, die das nicht permanent machen, die es nicht dauernd brauchen, die noch hinschauen, die dahinter schauen, die auf Dinge achten, auf Kleinigkeiten schauen. Das wird sie immer nach vorne bringen, es wird immer ein Vorteil sein. Und ein Vorteil nicht im Sinne negativ, ja, ich verschaffe mir einen Vorteil, hatten wir auch schon mal drüber, es ist einfach vorteilhaft für einen selber. Und oft ist dieses Vorteilhafte auch dann für andere wieder gut, wenn man ihnen dann weiterhilft, weil man dahinter geschaut hat. Weil man es ein bisschen anders gemacht hat und dadurch ein bisschen besser gemacht hat. Ja, das war so meine, ein bisschen Philosophieren zum Brückentag sozusagen. Ich hoffe, Sie haben auch, wo Sie immer sind, dieses gigantische Wetter, das wir heute hatten. Wir hatten München 25 Grad und ganz ungewöhnlich für München strahlend blauer Himmel. Keine Wolke, es gibt es ganz selten, ich glaube dreimal im Jahr würde ich sagen. Ansonsten stehen wir einfach für den weiß-blauen Himmel. Ich wünsche Ihnen ein ganz bezauberndes Wochenende und ja, schauen Sie dahinter, schauen Sie genau hin und hören Sie genau hin heute in einer Woche, wenn Sie mir bis dahin hoffentlich gewogen bleiben, wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Vielen Dank, Ihr, Euer Peter Cavendish. Servus.